Mein Partner und ich sind uns jetzt einig. Das erste Mal in vielen Jahren. Sonst gab es wirklich immer nur Diskussionen. Über das Essen, Filme, die wir schauen, die Schwiegereltern. Sogar über die gemeinsame Zeit gab es immer wieder Punkte, die den anderen zur Weißglut trieben. Doch nun haben wir dank dem Some City Podcast eine Gemeinsamkeit gefunden. Adi, Steffen und Moritz sind unerträglich.
Oh Mann, was für ein ätzender Tag. Erst fängt meine Nase an zu laufen, dann fängt mein Hals an zu kratzen. Dann wird mir auf einmal kalt und ich werde unruhig. Magenprobleme setzen ein und mir wird kotzübel. Und von meinem Stuhlgang will ich gar nicht erst anfangen. Ich brauche ganz dringend eine warme Tasse Wasser.
Aber MG, kennst du noch nicht die neueste Erfindung? Schau mal hier. Ich hau dir jetzt einfach in dein warmes Wasser ein paar konzentrierte Pavian-Klabusterbeeren, drei Zweige vom Popelhibiskus und zu guter Letzt noch ein Blättchen von der berühmten Fingernageldreckminze. Tada!
Unfassbar! Gib mir mehr von diesem Ambrosia. Wie schimpft sich dieser wohlig warme Götternektar?
Experten nennen es Tetra-Extra-Hydro-Krasses-Zeugerzeugnis. Aber im Volksmund etablierte sich die Abkürzung Tee.
Ha! Tee! Ich erinnere mich daran, dass mir die Jungs mal von diesem Zeug erzählt haben.
Erinner dich, wie's früher bei dir war. Die ersten Male in Gedanken klar. Ihr Retropheten, erhebt euer Glas. In Some City, yeah, Some City. Die Stadt scheint hell und es sind alle da. Retro-nostalgisch, persönlich nah. Seid dabei und geht mit uns an Start. In Some City.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und eine spannende Folge, muss ich sagen, im Some City Podcast Universum. Denn, ich sag's jetzt einfach mal gleich, wir reden über Tee. Und mit wem hätte ich nicht lieber Tee, ihr kennt den Ausdruck, weißt du, wo wir Tee haben, als mit meinem wunderbaren Adi aus Baden-Württemberg und dem rothaarigen Zaubersteffen aus Hamburg. Hallo ihr beiden.
Hallo. Na?
Kennt ihr den Ausdruck Tee nicht? Doch, das kennt ihr doch. Das wenn ihr, wenn man sozusagen Gossip macht.
Ja,
also wenn man sich zusammensetzt. Ja. Ja. Oder einfach nur Tee.
Also ich kenne es nur als Spill the Tea, weil man halt in so einer Teerunde ganz gern mal quatscht und eben auch lästert.
Ja. Aber das erste Mal.
Aber wenn du
geil.
Außerdem bin ich extremst erfahren im Teabagging.
Okay. Ja, sehr gut. Oh, sehr schön. Adi hat sich das Thema ausgedacht. Weil Adi hat sich Tee ausgedacht, Adi hat Tee erfunden. Nee, Adi kam mit dem Thema Tee um die Ecke.
Ich dachte, das ist ein Versuch wert, genau. Ich bin leidenschaftlicher Teetrinker. Ich greife da ins Vorweg, ja.
Wo ich auch denke, so von wegen, okay, wir können ja natürlich auch mal auf Kaffee eingehen oder sonst irgendwie was, ne? Speziell vielleicht auch mal auf Unternehmen wie Coca-Cola oder so. Das wird bestimmt spannend, aber heute ist es Tee. Und Steffen.
Yo.
Gehen wir einfach mal sofort rein. Wo ist der popkulturelle Ursprung? Wer hat's erfunden? Wie ist es passiert? Wo kommt Tee her?
Oh, beleuchten wir das mal ein bisschen genauer. Also, wir können davon ausgehen, dass vielleicht auch schon ganz, ganz lange Leute irgendwas in Wasser getan haben und das dann anders geschmeckt hat. Das ist erstmal so.
Das ist erstmal ich so verfeiner mein Tee. Ja, Entschuldigung, heißes Wasser. Ja.
Aber interessanterweise ist so die älteste Sage, was Tee betrifft, im Grunde auch nichts anderes. Also Tee hat erstmal im Grunde seinen Ursprung in China. Und das schon so roundabout seit 5000 Jahren circa. Und laut einer Legende hieß es wohl, dass der chinesische Kaiser Shen Nung im Jahr 2737 vor Christus zufällig in Anführungszeichen Tee entdeckte, als ihm einige Blätter in sein kochendes Wasser gefallen sind oder reingeweht wurden und einen angenehmen Geschmack freisetzten. Dadurch soll der gute Kaiser wohl auf die Idee gekommen sein, ey, das ist ja irgendwie fancy mit diesem Blatt da drin. Und man muss da natürlich sagen, Tee ist ja nicht unbedingt gleich Tee. Also da erstmal die Frage, was ist Tee eigentlich? Und Tee ist im Grunde ein Aufgussgetränk, ne? Du schüttest Wasser auf irgendwas drauf, das eben aus Blättern, Knospen oder Blüten der Teepflanze gemacht wurde.
Keine Kräutertees, ja, ganz wichtig, weil der ursprüngliche Tee ist die Teepflanze und Kräutertee ist zwar in diesem Zuge entstanden, aber ist kein richtiger Tee. Tatsächlich.
Richtig. Genau. Und die Teepflanze nennt sich Camellia.
Genau.
Da gibt's natürlich verschiedene Arten von, zum Beispiel die Camellia sinensis oder die Hauptart, ne? Asamica.
Die Sinensis ist die Hauptart.
Genau.
Also es wird eigentlich alles aus der Sinensis gemacht. Zum Beispiel grüner, schwarzer, weißer und Oolong-Tee.
Ja, ja. Oh. Aber ich meine, die Sinensis ist die chinesische Teepflanze. Und die Asamica zum Beispiel ist die indische. Und die ist da auch natürlich angewachsen. Das haben die quasi erst durch einen Zufall herausgefunden. Wie genau, da komme ich jetzt nämlich zu. Die Verbreitung des Tees. Über buddhistische Mönche ist der Tee nach Japan gekommen und später eben auch nach Indien, wo da dann die natürlich wachsende Assam-Tee-Pflanze entdeckt wurde. Und dementsprechend haben die in Indien dann eher diesen Assam-Tee weiter angepflanzt und weiterverarbeitet.
Ja, also weißt du, wo da in... Entschuldigung?
Nee,
sorry. Ich wollte nur ganz kurz sagen, weißt du, wo in Indien der Tee angebaut wird?
Ich habe es in der Recherche gelesen, aber hielt es für nicht ganz so relevant.
In den Himalaya-Bergen? Das ist doch, finde ich geil, die Aussage.
Ist ein Statement.
Ist ein Statement, also wenn du speziell einen Bergtee hast. Mhm. Und ich meine, der Himalaya ist ja, das Gebirge ist ja eigentlich kein typischer Ort für Tee, würde ich sagen, oder?
Ja, also ich hätte, ja, gut, Himalaya ist ja nicht gleich Mount Everest. Ne? Himalaya ist ja so riesig, dass du in den unteren Gefilden wahrscheinlich super gut Tee anpflanzen kannst.
Geteabagged im Himalaya-Gebirge, auch nicht schlecht.
Aber von oben runter, Alter. Das muss Reinhold Messner hatte die längsten Eier dafür.
Aber ich bestehe drauf, der Buddhismus hat seinen Ursprung in Indien. Ist dann hat sich ausgebreitet rüber zu Asien, hat dort dann den Tee entdeckt und hat dann den Tee rüber zu Indien geholt, relativ früh.
Ja, jein. Ja, jein. Wie gesagt, es waren buddhistische Mönche, das heißt im Ursprung, ja, kann man mit dem indischen Claim da weiter fortfahren, aber es ging trotzdem erst nach Japan, zumindest soweit wir das herausfinden konnten, und dann erst später nach Indien. Aber wenn du so willst und die indischen Wurzeln claimen willst, dann ja, durch die buddhistischen Mönche wurde das weiter exportiert und fand da dann erst wirklich die Verbreitung. Aber eben noch innerhalb Asiens. Und da ist dann natürlich die Frage, wie fand das Ganze den Weg nach Europa? Im Jahre 1610 erreichte wohl die erste Teelieferung aus Japan mit Segelschiffen Amsterdam. Das heißt, da kamen Europäer das erste Mal in den Kontakt mit Tee.
Du musst da einen Ticken früher anfangen. Also nicht in den Niederlanden. Das ist auch ganz, ganz wichtig für die Entstehung. Dass du hast Indien. Von Indien ging die Reise tatsächlich rüber in den Nahen Osten. Deshalb ist auch die Teekultur gerade in den persischen Ländern ganz, ganz eng verwurzelt. Von da aus ging es tatsächlich rüber nach Russland und von Russland rüber zu Europa. Das war einer dieser Wege. Und dann ging es noch relativ parallel mit dazu, das Portugal, die wohl die ersten Teelieferungen per Schifffahrt nach Europa gebracht hat. Und das lässt sich auch tatsächlich an der Etymologie, also die Namensgebung zwischen Chai und Tee, zurückführen. Hm.
Das ist jetzt meine Frage. Haben die Seefahrer, ich meine, China und so ist es ja schon recht früh bereist worden. Und da haben sie das ja wahrscheinlich auch schon mitgekriegt. Aber wirklich so die ersten Verschiffungen offiziell sind dann erst passiert durch die Portugiesen.
Und das Wort Chai kommt von dem russischen Karawanentee.
Genau.
Cha. Genau. Also es klang gerade so, als hättest du das von den Portugiesen geclaimed. Aber du.
Nein, es ist, also ist tatsächlich so, du kannst sagen, alles, was östlich ist, ist Chai. Und je weiter du nördlich gehst, ist es auf einmal Tee. So, das heißt, deshalb heißt es in Amerika Tee, deshalb heißt es bei uns in Deutschland Tee und deshalb heißt es in Großbritannien Tee. Und dann hast du auf einmal Portugal. Und in Portugal heißt es wieder Chai. Und das liegt halt einfach daran, dass die Portugiesen mit die ersten waren, die per Seefracht quasi Chai aus China den Tee geholt haben. Und im Endeffekt sind beide Begriffe gleich. Ja, das eine bedeutet Tee, das andere bedeutet auch Tee, halt nur anders ausgesprochen, ist aber tatsächlich nur ein Dialektunterschied der chinesischen Sprache. Das eine war wohl Sichuan, die Ecke, das andere irgendwie eine ganz andere Ecke, also so nach dem Motto, wenn ein Ostfriese und ein Bayer miteinander reden, sinngemäß.
Ja, also man sieht, die Wege des Tees führten über mehrere Wege, über See, über Land, über verschiedene Nationen, durch verschiedene Nationen. Was aber gut belegt ist, ist, dass die Holländer, aber eben vor allem die Engländer.
Genau, das wollte ich gerade nämlich nochmal bestätigen. Durch die Ostindien, also East Indian Company, haben sie die Sachen rübergebracht. Das wird hier, was ich jetzt gerade nochmal nachgelesen habe als Quelle, dass sozusagen die Holländer da Einfluss drauf genommen haben, dass die ersten Lieferungen rüberkamen.
Ja.
Die East India Trading Company.
Ja.
Genau, die wurde aber...
Englische und es gab die holländische.
Genau, ja, also 69 wurde die, sind die Engländer damit eingestiegen in den Teehandel. Und die Engländer haben da eigentlich am meisten auch Rabauts gemacht. Hatten bis 1833 tatsächlich das Monopol für Teeimporte mit der East India Trading Company. Und gut, jetzt hatte ich hier meinen Landweg so als Zwischeneinschub. Den kann ich ja jetzt überspringen, das hatten wir jetzt gerade schon. Interessant war aber eben, dass der Tee, der über den Landweg kam, eigentlich als hochwertiger galt, weil der Seeluft nicht ausgesetzt wurde und dadurch frischer blieb und intensiver im Geschmack. Deswegen war aber
sind die Teile doch in Fässern oder so geliefert worden oder in Kisten.
Ja, das, ja, aber du konntest trotzdem nicht immer unbedingt vermeiden, dass da irgendwie die Seeluft drankommt. Also die haben sich natürlich Mühe gegeben, das bestmöglich zu schützen.
Über komplett vollgeschissene Straßen und Städte die Tees rüberziehen als über frische Seeluft, finde ich gut.
Ja.
Also,
ja, die sind ja durch die freie Natur gewandert damals.
Ja, es ist so der Seeweg, klar. Aber witzigerweise hat der Tee auch mit zur Entwicklung der Skipper-Schiffe geführt. Und zwar die Ferraris der Segelschiffe, wenn man das so möchte.
Wisst ihr warum?
Nein,
ja, weil die wahrscheinlich den Tee möglichst frisch
richtig,
und schnell
richtig. Und weiterliefern je frischer der Tee war, desto teurer konnte der verkauft werden. Und der Tee ist eigentlich der Inbegriff für unsere kapitalistische Welt in Bezug auf die Lieferketten. Weil die Teelieferkette war quasi die erste internationale Handelsroutengebung, die wir hatten, wo fest just in sequence, just in time Lieferungen stattgefunden haben, wo spekuliert wurde, wo es auf Geschwindigkeit ankam. Deshalb wurden die Skipper Boote entwickelt. Die waren, wie gesagt, sehr, sehr schnell im Vergleich zu den anderen Frachtschiffen, konnten die um ein Vielfaches schneller, ich glaube teilweise bis zu 30 Tage früher den Tee anliefern. Natürlich mit weniger Volumen, das geladen werden konnte. Aber soweit ich das aus meinen Recherchen noch zusammenkriege, gab es so einen Weg, Amerika, England, Indien und die Strecke wieder zurück, 92 Tage. Und das ist halt einfach krass. richtig, richtig, richtig krass. Und da gab's teilweise richtige Wettrennen unter den Skipperschiffen, ne, wo die dann gesagt haben, also Wettrennen in Form von, wer kann diese Route schneller abhandeln.
Krass. War schön, dass nicht nur Kriege mal zu technischen Innovationen geführt haben, sondern einfach mal Tee.
Der Krieg ist aber ganz wichtig beim Tee tatsächlich. Leider Gottes, also der Krieg ist ganz, ganz ausschlaggebend für den Tee.
Ja gut, es gab die Teekriege, beziehungsweise es war im Endeffekt war es der Opiumkrieg, der allerdings erst im 19. Jahrhundert, sprich 1800, schieß mich tot, weil die Engländer im Grunde China opiumsüchtig gemacht hat und letztendlich Opium gegen Tee getauscht hat.
Oh Gott, ey.
Super abgefahren.
Wie Genussmittel, ich meine, Tee ist ja auch irgendwie, wie gesagt, Koffein etc., gerade schwarzer Tee oder sowas, ne? Mhm. Es sind ja leichte Drogen. Also, ich sag mal, die Wirkstoffe da drin, ne? L-Theanin und die Aminosäuren da drin und der Koffein, die zusammenwirken, sind halt mit ihrer beruhigenden und ich sag mal, den Körper runterfahrenden Wirkung, sind sie als leichte Droge gestuft, aber weil du kannst halt auch durch zu viel Tee, Nervosität, Schlaflosigkeit, erhöhten Herzschlag kriegen und sowas, ne? Also gerade durch diese Koffeingeschichten wie bei Kaffee halt, ne?
Ja.
Aber da es ein Genussmittel ist und da, ich glaube, dass so wie es wie Bier oder auch wie Zigaretten etc. ein gewisses Kulturgut ist, was die Leute hegen und pflegen, wird das halt nicht gewertet.
Also so leichte Suftstoffe,
geil.
die dir so ein kleines Hoch geben.
Was zeichnet Steffen aus? Andere trinken gerne Tee, Steffen hat gerne einen im Tee. Geil, die leichten Suchtstoffe.
Wie gesagt, so leichte Suchtstoffe, die nicht so offensichtlich krass schädlich sind, sondern die dir so ein leichtes Hoch geben durch Koffein oder eben Nikotin, ne? Die dann so geduldet werden. Es ist natürlich auch immer so eine kleine Auszeit, die sich der Mensch einfach nicht nehmen lassen will, ne? Oder genauso wie der Spruch so, boah, ne, ohne Kaffee am Morgen mache ich erstmal gar nichts, ne? Den gleichen Effekt hattest du halt eben auch beim Tee. Aber wir sind gerade schon vorgesprungen ins 19. Jahrhundert. Ganz wichtiges Ereignis im 18. Jahrhundert, Tee betreffend noch, 1773. Habt ihr eine Ahnung? In Amerika? Mit
Boston
Tee?
Tea Party.
Ja.
Die Boston Tea Party, ja.
Die Boston Tea Party, genau. Ein Akt des Widerstandes gegen das britische Empire, quasi als Antwort auf Steuern. Und zwar viel zu hohe Steuern. Viel zu hohe Steuern auf Tee und dem damit einhergehenden Stamp Act außerdem auch. Das war im Grunde alles, was du irgendwie machen wolltest, wirtschaftlich, wurde getaxt. Also die amerikanischen Kolonien unter britischer Führung damals noch wurden so hart versteuert, weil die Engländer gegen Frankreich vorher einen Krieg geführt haben, genau, und voll am Arsch waren.
Also die Kriegskassen mussten gefüllt werden, dann haben die Engländer angefangen, alles immens hoch zu besteuern. Ganz, ganz krass davon betroffen war der Tee. Das war die Zeit, wo die Kolonialisierung Amerikas stattgefunden hat, wo das Ganze eh schon im Umbruch war. Und dann war es tatsächlich so, dass ein Schiff in Boston angelegt hat mit, ich glaube, über 300 Kilo Tee. Mhm. Und dort haben dann halt Aufständige das Schiff gemeutert oder geplündert und haben halt aus Protest diesen Tee versenkt. So einfach vom Bord geschmissen und da...
Das war das leckerste Meerwasser aller Zeiten.
So ungefähr, und da so ist der diese Protestaktion ist in die Geschichte eingegangen als die, ja, Steffen?
Ja,
Boston Tea Party.
Richtig. Aber man muss da wirklich sagen, es war nicht nur das Teeverschütten, weil als Reaktion auf dieses Teeverschütten wurde...
Haben sie noch Milch verschüttet?
Nein, da gab es eine Rangelei zwischen britischen Soldaten und amerikanischen Kolonialeinwohnern. Und dabei kam es zu einem Schuss oder mehreren Schüssen. Oh. Und Leute sind gestorben. Und das war eigentlich das Aufbrausende. Aber dass es durch so eine Banalität wie verschütteten Tee gestartet wurde, ist halt krass. Und deswegen ist die Boston Tea Party so wichtig. Das war der Grundstein für die
Unabhängigkeitserklärung.
Ja, ich wollte sagen Unabhängigkeitskrieg im Grunde erstmal. Ne? Ja, das hat das Ganze losgetreten.
Nice.
Mega nice. Ja, aber im Grunde hat sich der Tee war da zu der Zeit natürlich schon irgendwie Selbstläufer. Also er war weit verbreitet in Europa, er war weit verbreitet in Amerika. Letztendlich ließ sich das Ganze, also das war ein Selbstläufer, das war selbstverständlich, dass die Leute Tee getrunken haben. Die britische Teezeit, der britische Afternoon Tea hat sich etabliert als festes Ritual in der englischen Gesellschaft. Und bis heute ist Tee ein absoluter Dauerbrenner. Also 2021 lag die Erntemenge bei 28,2 Millionen Tonnen. Ja. Und damit einem
das
neuen
Höchstwert. Das kriegt man hin. Mit Pflanzen. Ernsthaft. Mhm. Also einfach nur mit Blättern.
Und man wusste sehr, sehr lange Zeit nicht. Ich glaube, bis ins 16., 17. Jahrhundert hinein nicht, wo und wie der Tee gewonnen wird. Es gab ja damals auch schon die Kaffee und auch die Schokoladenimporte und Exporte, speziell die Importe nach Europa. Das war einfach nur ein Luxusgut. Aber der Tee war das einzige Handelsgut, das auch ein Mysterium mitgeliefert hat. Und zwar schon immer wegen dieser heilenden, belebenden Wirkung, die dem mitgesprochen wurde, und dem Mysterium, dass das quasi aus China, das immer so vermarktet wurde und auch so Geheimnis um die Herstellung gemacht wurde. Man wusste eine sehr, sehr, sehr lange Zeit gar nicht, dass Grüntee und Schwarztee von der gleichen Pflanze kommen.
So, ja, aber die eine ist fermentiert, Schwarzteepflanze, und die grüne Tee nicht. Fermentiert, wisst ihr, was bedeutet, ne?
Getrocknet.
Oder man lässt sie gammeln.
Ja, man lässt. Genau, fermentieren ist erstmal feuchtes Gammeln.
Ja.
Genau. Danach wird er getrocknet.
Ja, kennt ihr diese Bohnen, die werden in Japan ganz oft gegessen, die so fermentiert sind, die so diese Schleimfäden ziehen, die essen sie momentan so trendmäßig total gerne. Die Leute mit Stäbchen so aus solchen Packungen.
Du Edamame?
So ferment. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber
Edamame zieht eigentlich keine Schleimfäden.
Ich glaube, wenn du alles lang genug aus Japan liegen, zieht es Schleim. Entschuldigung, das ist
voll. Also wirklich, das ist gerade so ein Trendessen, so diese fermentierten Bohnen.
Also ich finde, Edamame geht sehr gut runter. Das schmeckt auch sehr frisch. Das,
du meinst Edamame?
Das ist nicht.
Du meinst Edamame. Edamame.
Der kommt aus Holland.
Edamame ist nicht fermentiert. Da würde ich ganz viel drauf wetten. Aber vieles in der asiatischen Küche ist generell fermentiert. Also
ja,
kaufe ich ab. Ja.
Aber nochmal auf dieses Mysterium zurückzukommen, hing auch mit dem Seeweg zusammen viele Botaniker konnten halt auch nicht identifizieren, von welcher Pflanze das kam, weil halt durch den Transportweg auch das Blattwerk nicht mehr zu erkennen war. Die wussten, dass es irgendwas Pflanzliches, aber die konnten nicht identifizieren, wie sieht das Blatt aus, um darauf Rückschlüsse folgern zu können, so ja, das ist das oder das ist von der Pflanze. Und man hat es witzigerweise, und das gilt als die erste Wirtschaftsspionageaktion der Welt, wenn man es so möchte, haben wir es einen Schotten zu verdanken. Der hat sich in China wie ein Einheimischer angezogen und ist dann tatsächlich in einer Undercover-Aktion ist der auf Teeplantagen und hat dort die Samen geklaut. Und hat die Samen dann langsam mit drüber geholt nach Indien, dort wo dann auch schon die englischen Kolonialmächte zu Werk waren. Und dort hat dann auch wieder ein großer Schwung von Anbau in Indien stattgefunden. Das war tatsächlich so der Punkt, wo dann das Mysterium des Tees gelüftet wurde und für die westliche Welt geöffnet wurde. Ja, aber sehr, sehr lange, also sehr, 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 sehr lange Zeit hatte China Exklusivitäten und Monopol auf Tee-Exporte.
War der Schotte vom Clan der McMahon?
McMoney-Sack. Ich müsste mal gucken, den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Ne?
Aber es ist halt brutal, wie sich Tee so in der Kultur eines jeden europäischen Landes so richtig breit gemacht hat. Also ich meine, klar, die Engländer verbinden wir am ehesten vielleicht damit, aber selbst hier in Deutschland, ich meine, wer kennt nicht den Ostfriesen-Tee, ne?
Die Ostfriesen sind Weltmeister im Teetrinken. Nachweislich.
Ja, aber hallo.
Nachweislich.
Ja, aber hallo.
Ja.
Also, erzähl mal.
Wie, erzähl mal? Ich glaube 28 Liter im Jahr.
Ernsthaft?
Ja.
Kommt ein bisschen wenig vor.
Nee, stopp, 28 Liter im Jahr ist der Durchschnitt eines Deutschen. Ja, ihr müsst gucken, Live-Recherche, oder hast du die Zahlen?
Nein, habe ich nicht. Das würde mich interessieren, warum Weltmeister?
Also es ist tatsächlich so, dass die Ostfriesen tatsächlich Weltmeister im Teetrinken sind. Das hatte ich auch im Zuge der Vorbereitung geguckt. Warte, Ostfriesen, Teekonsum. Der Ostfriese kommt auf einen Jahresverbrauch von 300 Liter pro Person.
Oh, Alter, das ist ja fast gefühlt irgendwie ein Liter am Tag.
Ja, vor allem überleg mal so im Vergleich zum Durchschnitt dann mit den 28 Litern, das ist richtig eine Ansage.
Ja.
Nicht schlecht.
Steffen, Popkultur.
Ja, das war's im Grunde.
Nein, Mann.
Oder hast du einen popkulturellen
Explode? Da du seit den letzten Folgen keinen popkulturellen Ursprung mehr lieferst, so nach dem Motto, dachte ich mir so, nee, jetzt muss ich.
Ja, dann mach.
Tatsächlich 1929, kurz vorm
Teebeutel.
Genau. Genau. Der Tee, wie wir ihn heute kennen, ist tatsächlich aus dem Krieg entstanden. Und zwar, um den Soldaten an der Front Tee geben zu können. Und dann hat man angefangen, den Tee in kleinen Jutesäckchen zu portionieren, dass die Soldaten dieses Jutesäckchen halt in kochendes Wasser legen konnten. Hat aber absolut den Geschmack versaut. Also richtig massiv den Geschmack, weil du hast halt hauptsächlich nur die Jute geschmeckt. Und dann war es tatsächlich Teekanne, eingetragene Marke. Nachweislich, die haben dann angefangen, neutrales Pergament zu nehmen. Und das war dann der Durchbruch für den Tee oder Beuteltee, Teabagging-Tee, wie wir ihn heute kennen.
Hast du recht, ja.
Boah, es kommt gerade so angewidert beim Teabagging-Tee.
Ja. Ich muss überlegen, es hat mir bis jetzt immer nicht gut geschmeckt.
Den Bodensack in heißes Wasser hängen.
Ja, ja.
Ach Gott, ey. Dann kommen wir doch mal, also wenn das jetzt der popkulturelle Ursprung gewesen
ist. Also für mich zumindest, ja.
Ja.
Ja, ist
es. Finde ich sehr schön.
Absolut.
Ich fange mal mit mir ganz kurz an. Moritz, was war denn das erste Mal, als du Tee getrunken hast? Oh Gott. Da war ich krank. Und ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass ich das getrunken habe. Ich bin kein Teetrinker. Nee. Ich bin absolut gar kein
Teetrinker. Warum nicht?
Überhaupt nicht.
Tee ist voll.
Nee. Das Einzige, was ich mit Tee in Verbindung bringe, außer Eistee jetzt natürlich irgendwo im Sommer, ne? Aber das Einzige, was ich mit Tee in Verbindung bringe, ist von wegen, ich bin wirklich krank. Ich habe Kotzeritis und ich hasse Kotzeritis. Und das ist immer so, wenn ich wirklich die ganze Nacht durchgekotzt habe, dann trinke ich einen Tee. Und das wurde mir halt immer so eingebläut, ne, von wegen trinken Tee, damit sich dein Magen beruhigt. Und jedes Mal, wenn ich Tee rieche oder schmecke oder so, habe ich irgendwie immer noch dieses Gefühl so von wegen, okay, jetzt geht's mir gerade schlecht. So. Deswegen bin ich kein Teetrinker.
Aber war das immer ein bestimmter Tee oder?
Pfefferminztee immer, ne? Also dieses typische Pfefferminztee, wenn du krank gewesen bist. Ja. Ich habe auch zwischendurch mal einen Chai-Tee probiert oder so, also gerade mit Milch dann irgendwie aufgegossen, das war ganz lecker, aber ich würde sagen, reicht mir als Erfahrung.
Ja, aber guck, da geht's ja schon dann in eine andere Richtung, weil ich finde so ein Pfefferminztee, ein Kräutertee, ist halt nicht zu vergleichen mit einem Schwarztee zum Beispiel.
Oder ein Weißtee. Oder ein Grüntee.
Oder ein Grüntee.
Oder Longtee. Oder ein Brauntee.
Auch das sollte drauf, ja.
Oder ein Bounty.
Ein Bounty. Boah.
Oh. Es ist halt einfach ein anderes Getränk. Vor allem die verschiedenen Trinkweisen. Ne? Du kannst Schwarztee mit Milch oder wie war das? Ich glaube, Earl Grey trinkt man nicht mit Milch, sondern mit Zitrone nur. Gar nichts bei dieser ganzen Variation.
Boah, ernsthaft. Ich bin bei Tee komplett raus. Ich bin bei Tee so raus. Das ist so.
Moritz, wie ist es mit Dirty oder Brattee oder?
Nein.
Ja,
also wirklich.
Wie machst du das denn bei deinen Kindern? Du bist kein Teemensch. Du trinkst Tee halt nur, wenn du krank bist. Nee,
Kinder können halt Tee trinken. Meine Mutter arbeitet doch in einem Teeladen. Also ernsthaft, in einem Café und Teeladen. Ich kann darüber viel mehr Sachen erzählen, obwohl ich da überhaupt nichts weiß von.
Ich hab dir da mal empfohlen, den wunderbaren Oolong-Tee zu probieren.
Johnson. Hab ich nicht gemacht. Ich kann Tee trinken. Ich hab mal einen Bubble-Tee getrunken.
Kann man nur, das ist Frevel.
Das ist kein Frevel. Ich bin mit dem Kaffee zufrieden. Ich bin wirklich, ich sag immer von mir, ich bin nicht krank, ich brauche keinen Tee. Ernsthaft. Also, deswegen, ich bin offiziell bei dieser Folge, bin ich der Mann im Hintergrund, der sagt von wegen, interessant, also die Fakten darüber total interessant, aber ein Teegenießer bin ich gar nicht. So absolut nicht. So. Und deswegen bin ich heute euer Kontra. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr was Positives über Tee sagt, genau, werde ich im Hintergrund sagen, Tee, scheiße! Fick dich, du dummer Tee!
Fick dich, Tee!
Fick dich, Tee! Wie ist denn das bei dir, Adi? Wann war denn das erste Mal, dass du Tee getrunken hast?
Ich kann es dir nicht sagen, aber ich kann dich, der erste Tee, wie du das gerade ins Witzige rüberziehst, wie war es, wenn du das erste Mal Tee getrunken hast? Ja. Natürlich, nein, ich kann das nur mit dem Geschmack assoziieren, und zwar den klassischen Hagebuttertee. Das ist so der Kindheitstee, den ich auch eine Zeit lang auch nicht trinken konnte, gerade weil der mich an so Kindheit und du musst immer Tee trinken und so dieses, wie du es gesagt hast, so, warum wahrscheinlich auch so komische Assoziierungen zum Tee hast, mit Krankheit oder so, weil die irgendwann mal gesagt worden ist, dass du zu viel Tee eingebläut bekommen hast. Und Hagebutte ist aber mittlerweile seit 5 Jahren wieder einer meiner Lieblingstees tatsächlich. Fahre ich voll drauf ab. So allgemein diese rote Krütze-Tee, Bärentee, Hagebutte-Tee, richtig, so richtig kräftig, so.
Also ernsthaft, die Teile riechen ja auch geil, ne? Es ist ja kein, also wenn du in ein Teehaus gehst oder so, das ist einer der krassesten Gerüche, die du überhaupt irgendwie, und dann gehst du an die Dosen ran, riechst da erstmal dran und es ist mega gut. Aber dieses Trinken, wie gesagt, also ich kann's ja nur auf diese psychologische Art und Weise erklären, ne? Wenn du mal irgendwie, keine Ahnung, von zu viel chinesischem Essen so richtig abgekotzt hast und 3 Tage krank lagst, hast du bestimmt erstmal ein Jahr keinen Bock, erstmal chinesisch zu essen. Mhm. Ne, weil dieser Geruch allein schon irgendwie. Aber das habe ich halt in dieser Assoziation, dass ich, sobald ich Tee schmecke, also sobald ich Tee trinke, automatisch dieses Magenbrennen habe, so von wegen, ich habe gestern ja gefühlt die ganze Nacht durchgekotzt.
Da muss ich aber auch sagen, dass Pfefferminztee bei Magenunstimmigkeiten absolut die schlechteste Wahl ist. Dafür nimmt man eigentlich Kamilletee. Weil Pfefferminztee ist dafür bekannt, dass er eigentlich eher mehr den Magen etwas aufwühlt.
Ja, und das hat mir die Frau gegeben, die jetzt in einem Teeladen arbeitet, weißt du? Aber ja, weiß nicht. Also, ich habe das jetzt auch mit Whisky, ne? Das ist ganz schlimm.
Warum
arbeitet er? Seit der Rauchenfolge.
Verkauft
ihr jetzt? Seit der Rauchenfolge.
Seit der Rauchenfolge. Verkauft jetzt auch Whisky.
Nee, das sind nebenan. Seit der Rauchenfolge kann ich kein Whisky mehr trinken oder riechen. Mir wird automatisch schlecht. Ah. Ich hab vorhin nochmal in die Rauchenfolge reingehört.
Hast du nicht.
Und doch, habe ich ernsthaft gemacht. Hab ich gemacht.
Die Folge
Die ist verboten. Die ist nicht verboten.
Die ist noch nicht mal abgemischt. Die ist verboten.
Ich habe sie abgemischt. Also die ist nicht vom Sound abgemischt, aber sie ist geschnitten. liebe Hörer, es gibt die Rauchenfolge und ich habe sie vorhin gehört. Also ein bisschen. Und mir ist automatisch schlecht geworden, weil ich gehört habe, wie ich gelallt habe. Und ich wusste noch ganz genau, wie ich mich danach gefühlt habe, als ich hier gegen die Wand gerannt bin.
Ich schwöre dir, wenn du die Folge irgendwann mal rausbringst, erzähle ich jedem von deinem Geheimnis, als du bei Tönnies Out zur Aushilfe gearbeitet hast.
Ach so, ja gut, okay, dieses Gammelfleisch-Ding, das wissen alle.
Nee. Adi, 500 Euro Gold, das steht.
Nee.
Ja, doch, das steht.
Du weißt, weißt du, welche Geschichte ich meine von deinem Aushilfsjob bei Tönnies?
Meinst du, als ich als Darmpresse gearbeitet habe, oder?
Nein.
Adi, der Fleischhersteller heißt Tönnies, nicht wie Henrike Tönnies. Das sind zwei unterschiedliche Namen. Ganz wichtig.
Ey, ganz ehrlich, darf ich bitte das, was ich vorher gesagt habe, rausnehmen in diesem Zusammenhang?
Nein.
Nein. Absolut nicht.
Ernsthaft? Wirklich, ihr seid Schweine.
Nein, klar.
Darfst du gerne erzählen, Adi?
Ja, okay. Ja, Adi sagt,
ich bringe so oder so die Rauchenfolge raus.
Falsch, und ich habe ihn korrigiert.
Nee, okay. Moritz hat dort mal einen Ferienjob gearbeitet, 2 Sommerferien lang. Und zwar hat er in die Packung der Frikadelle reingerülpst als Geruch, weißt du?
Oh, das stimmt. Alter, ich quäl damit auch immer noch Leute, ne? Ich liebe das ja auch. Allein diese Mini, kennt ihr diese Salami-Sticks? wenn du die öffnest im Auto, so von wegen boom, und dann die Kollegen neben dir hängen so.
Ja, jetzt stell dir mal vor, da steht wirklich schon einer am Band, rülpst rein und versiegelt es da.
Ernsthaft, wirklich. Das ist, als würdest du so eine Monate alte Tupperdose mit Hackfleisch drin öffnen. Ja. Aber ich habe da auch wochenlang nicht Zähne geputzt, ne? Also das muss man dazu sagen.
Kommen wir wieder zu halb fermentierten Pflanzen zurück.
Oh. Also das waren wirklich so die Anfangsgeschichten mit dem Hagebutten oder rote Grütze etc. Tee.
Nein, es war eine Hagebutte. Und dann habe ich das, wie gesagt, so mit 11, 12 verteufelt. Da konnte ich keinen Tee mehr trinken, da ging es mir so wie dir. Das halt ich halt mal vermuttern oder so, wenn ich Magen-Darm hatte, auch einen Kamilletee bekommen habe oder so. Und das habe ich dann auch immer nur mit Krankheit assoziiert. Und dann hat es mit 21, so mit Triadas angefangen. Es war so die Zeit, wo ich halt auch sehr, sehr aktiv im Kampfsport unterwegs war, wo ich auch sehr, sehr viel, sag mal so pseudo asiatische Kultur mäßig unterwegs war, weil mich halt dann doch schon auch semi-professionell damit beschäftigt habe. Und da bin ich natürlich auch wieder beim Tee gelandet. Und es war auch der Beginn, wo es die ersten Teehäuser kommerziell es in den Innenstädten gab. Also so wie.
Also dann erst?
So, wo ich das mitbekommen habe, ne? Also wie ich eingetragen mag, diesen Teegeschwenk oder wie der heißt später. Gibt's auch diese.
Wie alt bist du?
So, die haben dann bei mir damals in Darmstadt, haben die dann da aufgemacht. Und das war das erste Mal, wo ich dann gesehen habe, okay, die sind poppen gerade überall so auf. Na, wo du dann losen Tee in verschiedenen Sorten bekommen hast. Und das war dann auch, als diese Läden quasi dann so aufgemacht wurden, habe ich dann auch angefangen, exzessiv wieder Tee zu trinken und rum zu experimentieren. Und ich habe mir teilweise auch regelmäßig die Teeblumen geholt und habe das richtig gefeiert. Und dann habe ich mir extra Glaskannen geholt, weil ich das einfach schön fand, wenn die Teeblume dann aufgeht und du hast es dann zelebriert. Und da war es aber dann auch so, dass diese Teezeremonie, dieser zeremonielle Charakter einfach richtig charmant war.
Aber
das klingt so super scheiße.
Warum? Ich kann mir das so richtig vorstellen. Oh Gott, ich muss heute bashen. Ich, wie gesagt, ich bin ja Anti-Tee und ich bashe heute.
Das war total abgefahren. Weißt du, damals im Freundeskreis, weißt du, da waren dann vier Kerle, weißt du, so Anfang 20, waren dann bei mir in meiner Einzimmerbude und haben uns zum Tee trinken verabredet. Und das war völlig normal.
Weißt du, was wir... In dem Alter, ganz ehrlich, ihr wart ja schon Rentner in dem Alter gefühlt. Wir haben wenigstens noch gegenseitig bei irgendwelchen Erotikfilmen gegenseitig masturbiert. Aber und Sandwiches gegessen. Wir haben unsere Körper entdeckt, weißt du? Und ihr habt Tee entdeckt.
Mhm. Und zwar
ja. Ich sehe das tatsächlich bei Adi. Wir haben ja in der ja. Karate und auch in der Homöopathie-Folge ja schon so ein bisschen angeschnitten, wie Adi damals so drauf war. Richtig schön bestimmt so ein Kraftstein daneben gelegt und dann wurde einmal
so ein Gong so.
Wurde einmal im Chor ordentlich abgegongt. Und dann,
nein, aber ab und an wurde wirklich ein Räucherstäbchen angemacht, zufrieden.
Natürlich. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Das wollte ich hören.
Räucherstäbchen-Konsument, genau.
Okay. Das macht mich irgendwie an. Ich weiß auch nicht warum.
Ja.
Allein diese Vorstellung, oh Adi, ernsthaft, hätte man damals wirklich schon so Handy-Videokameras gehabt, weißt du? Einfach mal so eine richtig schöne Teerunde von dir filmen, das hätte jeden von uns hier auch von den
Hörern interessiert. Ich habe Stand jetzt zu Hause knapp 30 verschiedene Teesorten.
Dann, liebe Hörer, Adi wird für euch ein zeremonielles Tee-Zubereitungsvideo vorbereiten. Ernsthaft.
Davon sind
ich werde noch Soundeffekte Sorten wie Gongs.
Beuteltee.
Ja, du kannst sie auch aufmachen, aber lass die Teeblume sich entfalten.
Nein, Teeblumen kannst du im europäischen Markt nicht mehr vernünftig kaufen. Du musst dann ganz, ganz tief in die Tasche greifen. Du hast bei Teeblumen das Problem, dass Teeblumen aufgrund des Transportweges nicht in der Qualität ankommen, wie sie benötigt werden, damit du die gut verkaufen kannst. Und deshalb sind die meist sehr, sehr stark mit Pestiziden belastet und teilweise auch so stark mit Pestiziden belastet, dass die Grenzwerte überschritten werden. Das heißt, bei Teeblüten musst du äußerst Vorsicht walten lassen. Und da gilt tatsächlich die Devise, je teurer die Teeblüte, desto wahrscheinlicher ist es, dass du auch einen guten und nicht mit Pestizid belasteten Tee hast.
Okay.
Ganz kurz dazu darf ich euch ja mal sagen, was der teuerste Tee der Welt ist, wo du schon meintest, mit wegen teuer. Der teuerste Tee der Welt, das ist der Dahong Pao.
Ich verrate. Sag,
was?
Verraten.
Okay. Dann ich rate mal, wie er heißt.
Der Dahong Pao. Also ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie teuer so ein Tee werden kann. Und hast du 1 Gramm oder 100 Gramm als Maßstab?
Ja, jetzt kommt's. Also der Dahong Pao bedeutet auf Chinesisch große rote Robe. Der ist so selten und wird in der Provinz Fujian in China angebaut. Die Preise werden da wirklich zu mehreren $10,000 pro Gramm gewertet.
Boah. Danke fürs Raten lassen.
Nicht raten, lasst euch nicht raten. Ich wollte Fakten liefern.
Hallo. Boah. Aber
boah. Nach den Aufbünschen rein in die Biotonne.
Der Tegon Kowalski.
So wie kann man den Tegon Kowalski? Ah, okay. Ja, sehr schön.
Kowalski.
Tegon
Kowalski. Kowalski.
Kowalski. Okay, wow. Geil.
Wenn der auch mal wie die ganzen Rapper und so seinen Eistee rausbringt, dann ist das der Kowalski.
Ja, ansonsten lose Tees habe ich viele da und mein absoluter Favorit ist der Milky Oolong Tee. Denn auf den fahre ich total ab. Milky Oolong ist mein...
Stimmt, das ist der, den ich dir auch irgendwann mal runtersenden wollte.
Der immer noch bei dir steht.
Der immer noch im Schrank bei mir steht. Ja, so wie die Webcam, die du mir hochsenden wolltest.
Und da ist das Schöne, fermentieren. Und zwar wird der über Milchdampf fermentiert. Das heißt, bei der Milchproduktion, wenn quasi Milch verkocht wird oder so, wird halt die Produktionskette genutzt und dann wird über dem kochenden Milchdampf werden dann die Teeblätter zum Fermentieren mit aufgehangen. Und das ist einer der wenigen Tees, den du den aufbrühst, der hat so eine ganz, ganz leichte, dezente milchige Note und schmeckt einfach super, super hervorragend. Ein richtig schöner, kräftiger, goldener Tee. Mit so einer ganzen.
Ali kriegt seine Rentnerfolge, das ist unglaublich. Ja. Er hat seit Folge 1 hat er darauf gehofft, dass er eine Rentnerfolge kriegt und heute hat er sie. Ernsthaft.
Richtig schön belebend.
Da warte eigentlich nur noch irgendwie so ein bisschen Uringeruch in der Luft. Dann sind wir hier wirklich. Dann sind wir hier wirklich im Seniorenheim. Wow! Habt ihr noch krasse Fakten? Nein, Steffen, wie war denn bei dir die erste Tee-Erfahrung?
Intensiv. Weil. Ich habe als Kind keine Milch trinken dürfen, weil ich starke Neurodermitis hatte. Und laut Arzt, also Neurodermitis ist ja eigentlich, zumindest laut dem, was ich heute weiß, eine psychosomatische Erkrankung. Mhm. Küchenpsychologisch kann man das vielleicht so auf die Scheidung irgendwie schieben, die meine Eltern dann so durchgemacht haben. Hm. Aber trotzdem hat der Arzt oder die Ärztin war es, glaube ich, damals gesagt, Eiweißprodukte unbedingt meiden, Milchprodukte unbedingt meiden und teilweise Früchte und sowas auch unbedingt meiden. Sowas
wie, Alter, du hast ja richtig Spaß im Leben gehabt, oder?
Ich durfte keine Erdbeeren essen, ich durfte kein Nutella essen, ich durfte keine Milch trinken, ich durfte keine Schaumküsse essen.
Was wie dieser kleine Junge aus dem Film My Girl, der gegen alles allergisch war und dann von der Biene gestochen wurde und dann starb.
Boah,
nur, dass du nicht gestorben bist.
Das ist die traurigste Szene, die ich jemals gesehen habe, Alter.
Mach wieder auf!
Ich bin bis heute traumatisiert davon, echt. Ich habe das mit 6 gesehen oder so und ich dachte mir so, der kann doch jetzt nicht einfach tot sein.
Der war tot.
Aber der war tot.
Der war tot. Wird am Sarg was.
Mach auf! Das ist gerade voll dramatisch und wir drei Arschlöcher.
Er lebt ja noch. Das war ja Kevin. Kevin allein zu Hause war das am Sarg, mit Brille.
Genau, Macaulay Culkin.
Genau.
Kein
Mensch kann diesen Namen aussprechen, aber Steffen, der kann auch Massachusetts sagen.
Ja. Massachusetts.
Macaulay Culkin. Drin.
Mit Colin Cork.
Nee, mit Colin Cork drin.
Ja, wie gesagt, ich durfte keine Milch trinken, dementsprechend gab es für mich keine gute Nachtmilch, kein guter Nachtkakao, sondern Tee. Und zwar immer nur Tee. Früchtetee, meist Früchtetee und Früchtetee. Daran habe ich mich irgendwann satt gesoffen. Und ich habe tatsächlich immer mal wieder, wenn ich krank war, dann habe ich Pfefferminztee genommen, aber immer nur mit 3 Würfeln Zucker drin. Mit Zucker ging das alles irgendwie total gut. Und tatsächlich bin ich den Zucker bis heute nicht losgeworden. Also es gab generell eine sehr lange teelose Phase. Da ging außer Eistee von Ja und Gorbatschow nicht wirklich viel. war tatsächlich mein erster Absturz. Mit 14 von der Kirche in Sennelager, so ein kleines Dorf neben Paderborn. Einfach mal richtig schön den Kaliskaya-Wodka und Ja-Eistee dem Herrn schön, vor die Tür geschoben.
Schön gekochter Gorbatschow in der Partieblätter rein, ne? Das finde ich gut. Schön durchgezogen.
Aber ja, es kam später dann doch nochmal so ein bisschen wieder. So, Adi hat gerade schon so vorgegriffen in die heutige Zeit. Soll ich das auch machen?
Ja, mach das bitte.
Okay.
Wie Moritz flüchten will aus der Folge.
Ja, ich habe auch keine Geschichte mehr. Arsch. So, nee, nein.
Nee, ich habe halt aufgehört, Zigaretten zu rauchen. Ich bin gerade nur noch elektronisch unterwegs.
Steffen, Zeit. Respekt.
Ja, seit letztes Jahr Herbst, im September tatsächlich. Unter anderem wegen meiner asthmatischen Bronchitis, aber gut. Positiver Nebeneffekt davon war, dass ich mehr geschmeckt habe. Und ich konnte den Kaffee auf der Arbeit nicht mehr trinken. Weil der so schlecht war. Also so krass sauer und das ging nicht mehr runter. Und dann bin ich halt auf Tee umgestiegen. Da zwar auch, also ich habe mir dann meist irgendeinen Schwarztee geholt, den dann mit Milch und Zucker getrunken. Aber ich werde den Zucker nicht los. Ich kann Tee nicht ohne Zucker trinken. Ich finde diese Bitternote, diese Naturnote, ich weiß nicht, das ist nichts für mich. Aber sobald da Zucker mit reinkommt, ist das so ein geiles Getränk. Und vor allem eben mit Milch gehe ich voll drauf ab. Dieses cremige in Verbindung mit diesem ja, irgendwie deftigen von einem Schwarztee, das hat irgendwie was. Und das mache ich bis heute immer mal wieder. Mittlerweile geht der Kaffee auf der Arbeit wieder so einigermaßen runter, aber ich trinke den auch nur noch mit Milch. Ich habe früher tatsächlich nur schwarz getrunken. Also Tee spielt jetzt so ab und an mal noch eine Rolle. Vor allem, wenn ich irgendwie hier für den Podcast was einsprechen will oder so eine Weltraumstunde aufgenommen habe, da habe ich Unmengen an Tee immer gesoffen. Weil ich mir dachte, ist bestimmt gut für die Stimme, passt schon. Wobei Milch da eigentlich gar nicht so geil ist, aber so purer Tee ist da eigentlich so das
Nonplusultra. Ich erinnere mich noch an deine ersten Sätze, die immer da, als du eingesprungen hast.
Willkommen zu Steffens Weltraumstunde. Oh. Da wurde immer so ein bisschen rauer und dann, hi, hier ist Steffen. Na?
Aber interessant an dem Milchphänomen, also Tee werden ja viele Heilkräfte nachgesagt. Und es ist zum Beispiel so, dass tatsächlich gerade die Bitterstoffe eigentlich gut sind. So, ja. Und man sagt, dass tatsächlich die gesundheitlichen oder die gesundheitsfördernden Stoffe des Tees, die da enthalten sind, wenn du halt Grüntee trinkst oder Schwarztee, dass die durch das Beimischen von Milch neutralisiert werden tatsächlich.
Ernsthaft?
Ja, ja.
Ah, da weiß ich jetzt nicht.
Weil so. Ich hab hier jetzt bei meiner Auflistung sozusagen von Helfern, ne? Kommen wir mal zu der Oh Gott. Das ist ein schweres Wort.
Antioxidative.
Danke, antioxidative. Alter Schwede, warum kriegst du das nicht hin?
Es entgiftet dich.
Danke. Gerne. Besonders grüner und weißer Tee entgiften dich sehr gut. Ich nenne jetzt nur noch entgiften das Wort. Und können halt die Zellgesundheit sozusagen wieder aufbauen. Wir haben verbesserte Herzgesundheit bei regelmäßigem Teekonsum, der halt auch Blutgefäße und sowas dann eben erweitert, der den Cholesterinspiegel senkt. Stressabbau und Entspannung, wie bei Kamille Tees oder Kräutertees, Lavendel oder Pfefferminz zum Beispiel drin. Dann haben wir die Verdauungsförderung bei Ingwertee, bei Pfefferminztee. Da kommst du auch wieder drauf mit deinem Pfefferminztee, was du vorhin sagtest.
Mhm.
Ne? Das heißt, das wäre ja keine gute Idee gewesen, mich dann auch nochmal mehr scheißen zu lassen, sozusagen beim Magenproblem.
Ein Tipp. Je länger ihr einen Tee ziehen lasst, also auch gerade einen losen Tee oder einen grünen Tee, desto abführender wirkt er.
Geil. Das heißt, theoretisch auf 100 Grad kochen das Wasser, 4 Stunden lang ziehen lassen, bis es nur noch blau warm ist.
Das dann auch so Sache. So, es gibt ja verschiedene, sorry, wenn ich da jetzt kurz dich interrupte, um das mal so auszudrücken. Es gibt ja gerade bei den losen Tees immer so, ja, und 70 Grad und dann nur eine Minute und dann nochmal abgießen und dann 5-mal im Kreis rennen und dann noch mit 90 Grad heißem Wasser aufgießen. Bullshit. Also da gibt's eigentlich die Devise, egal was, mit 100 Grad. Und wenn der Tee danach scheiße schmeckt, dann hast du minderwertigen Tee. Dann kauf hochwertigeren Tee. Weil da ist es nämlich so, je hochwertiger, desto eher können diese Tees auch die heißen Temperaturen ab. Und du brauchst gerade wegen Pestizidbelastung und Mikroorganismen und so ein Kram, brauchst du sehr, sehr oft genau gerade dieses heiße Wasser, um auch wirklich die letzten, sag mal, Giftstoffe, die theoretisch oder teilweise auch praktisch mit enthalten sind, um die abzutöten.
Das ist interessant, weil ein Arbeitskollege von mir, der ist im Moment auch voll auf so einem japanischen Grüntee-Trip und dann hat er sich aus Japan wirklich so ein teures Zeug importieren lassen und dann haben wir den mal abgeschmackot und der meinte extra, ich habe das Wasser zum Kochen gebracht, habe aber, keine Ahnung, so und so lange gewartet. Ich hoffe, das hatte jetzt ungefähr 80 Grad.
Ja. Gibt so Faustregeln. Manchmal mache ich das tatsächlich auch bei ganz speziellen Teesorten. Gerade wenn ich einfach keinen Bock auf diese Bitterstoffe habe. Ja, also da gibt zum Beispiel meinen Milky Oolong. Da lasse ich auch das Wasser aufkochen und warte 2-3 Minuten tatsächlich. Aber da sind auch tatsächlich
Bitterstoffe gehen nicht so mit rein, wenn es nicht so heiß ist, oder wie?
Die werden dann eher abgeschwächt. Und da gibt's einen Trick 17, den du tatsächlich nehmen kannst, wenn du dir eine große Teekanne machst mit Schwarztee. Und Schwarztee hat dir die Angewohnheit, gegen Ende oder wenn er kalt ist, unfassbar bitter zu werden. Also auch wenn du dir selbst Eistee machst. Koch einfach Schwarztee auf und nimm eine Messerspitze Natron. Misch die mit unter. Also du nimmst ein bisschen Honig, Messerspitze Natron und dann irgendwie 2-3 Schuss Zitrone mit dazu, lässt es runterkühlen, filterst das dann hast du selbstgemachten Eistee und Natron hat also quasi bindet die Bitterstoffe.
Aber sorry, Dude, Eistee ohne Zucker ist kein Eistee, Alter.
Das habe ich gesagt, Honig.
Ja, gut.
Ja. Aber so kommen wir doch jetzt nochmal dazu, zum Beispiel gerade bei Reisekrankheiten und Morgenübelkeit hilft Ingwertee. Sehr gut. Stärkung des Immunsystems oder Gewichtsmanagement. Grüner Tee. Wunderbar dafür. Gerade dieses Katechin da drin und das Koffein unterstützen den Fettstoffwechsel.
Entschlackt.
Ernst? Ich habe mich eben innerlich schon wieder aufgeregt. Ich weiß nicht, ich habe innerlich sonst was gekriegt. Als du da anfängst mit von wegen, ja, ich hoffe 80 Grad, das Wasser und sonst irgendwas und dann diese Zeremonie, dass du noch ein bisschen Backpulver damit oder Natron damit reinpackst und da. Das ist so wie diese Leute, die, das ist wie ein iPhone-Besitzer. Entschuldigung, liebe iPhone-Besitzer, aber oder liebe Vegetarier, Veganer, Entschuldigung, Veganer, liebe Veganer, nicht jeder Mensch muss wissen, dass ihr Veganer seid. Nicht jeder muss wissen, dass ihr ein iPhone habt. Ich finde es immer sagen, so ganz
und
toll.
Und Adi, nicht jeder muss wissen, dass du Tee trinkst. Nicht jeder muss wissen, dass du chemische Kenntnisse
jeder,
hast, dass Natron Bitterstoff verbindet.
Nicht jeder auf der Arbeit muss wissen, dass du speziell deinen Tee bei 80 Grad kochst und dir den speziell aus Japan hast importieren lassen, weil du jetzt eine ganz tolle Zeremonie hast und nur dann schmeckt auch geil. Nur dann, ja, also ihr habt alle keine Ahnung. Der schmeckt nur geil, wenn ich den jetzt bei 80 Grad koche, weil ich habe mich darüber informiert.
Ja, aber es ist doch manchmal auch okay mit seiner Leidenschaft, die er dann geteilt hat, weil er hat uns ja angeboten, hier wollt ihr den mal probieren. Und dann kam ja erst die Information. Ist ja voll okay. Oder wenn ich finde,
das ist so
wie
so ein Free Candy Van, ne?
Ich fand auch,
kommt rein, Kinder, ich hab Süßigkeiten und danach kommt erst die Information.
Moritz, ich fand jetzt auch dein Veganer-Bashing, du hast dir heute den Boomer des Tages verdient.
Danke. Warte, ich halte ihn hoch. Boomer des Tages.
Ja. Aber ist das ein Schwarztier, den du gerade hast?
Nein, das war mein veganer Kaffee, den ich speziell bei 75 Grad durch einen Schafsdarmfilter.
Aber ich finde diese ganzen Begriffe, mit denen du so um dich geworfen hast, also dieses Entgiften, Entschlacken und ich finde, Ernährungswissenschaften sind so abgefuckt.
Gehen wir nochmal auf die Geschichte zurück. Weißt du denn, warum dem Tee so viel heilende Wirkung zugesprochen wird, unabhängig davon, dass man heute auch tatsächlich viele wissenschaftliche Studien hat?
Eine Sache, zum Beispiel beim Windelpopo, der wund ist, hilft Kamillentee. Wenn du das da sozusagen rauftupfst. Wunderbar. Alles andere ist eher, wir hatten noch keine richtige Medizin.
Brennnesseltee.
Und mussten sozusagen und haben, genauso wie Tigerpenisse, oder war das Tigerblut oder Tigerpenisse, die einen besonders potent machen? Ich glaube Tigerpenisse, alles, wenn du die isst.
Nashornhörner,
ne?
Tigereier, alles.
Das ist alles einfach Geschichte der Menschheit, die extrem dumm ist oder Sachen verkaufen möchte.
Und
damals,
Adi, du wolltest, glaube ich, gerade auf den Buddhismus?
Oder? Nein, damals gab es zwei Sachen oder zwei Getränke, die eine heilende oder beziehungsweise den Ruf hatten, gesund zu sein. In Form von auch, es ist unbedenklich, das zu konsumieren. Nicht in Form von gesund, ich nehme das ein für eine heilende Wirkung, sondern ich kann das trinken und bleibe dabei gesund.
Das war einmal abgekochtes Wasser und Alkohol.
Genau, abgekochtes Wasser und Alkohol. So, und jetzt, warum Asien? Ganz banal. Weil in Asien der Alkohol nicht so gut abgebaut werden konnte vom Stoffwechsel her, wo ja einer dieser Vorteile, was ja auch wirklich erwiesen ist, so dementsprechend heißes Wasser. So, und dadurch ist dieser Mythos nicht nur entstanden, auch heute belegt, dass man dann halt, wie gesagt, die Teeblätter mit dazu gegeben hat und that's it. Daher kommt dieser unglaubliche Mythos, dass der Tee halt einfach so unglaublich gesund ist. Schon seit Jahrtausenden wird er so überliefert.
Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. Ich meine, Asiaten oder so, die bleiben ja bis zu 24 Stunden besoffen oder so, ne? Gefühlt. Einfach, weil sie so scheiß abbauen können. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum Steffen den Körper eines kleinen asiatischen Jungen hat.
Den habe ich mir extra gekauft.
Mit dieser Schnittstelle hier am Hals, das finde ich so besonders gut.
Es wäre so creepy, wenn jetzt wirklich so in der Ecke so ein kleiner Asiate stehen würde. Warum hast du dir einen Asiaten gekauft?
Ja, extern so besoffen Asiate sein.
Läuft mit so einem übelst großen, breiten europäischen Körper hinter mir her.
Das ist so maximal dumm. Ja,
sehr schön.
Und Adi, übrigens kein Vorurteil, sondern ein Stereotyp.
Ja, danke.
Wichtige Unterscheidung.
Wichtige
Vorurteil ist emotional behaftet. Das heißt, du würdest es kacke finden, dass Asiaten blau werden. Aber Stereotyp ist einfach nur eine Eigenschaft, die du einer Gruppe zurechnest.
Okay, ja. Political Correctness und so. Ein bisschen Uffbase. Nicht irgendwie so, nicht, dass sich da irgendjemand angegriffen fühlt. Wollen wir nicht. Ihr kennt uns ja mittlerweile seit fast 90 Folgen, so um den Dreh, tatsächlich, zusammen. Also offizieller Vize mir jetzt quasi in der 75. Aber wir sind, glaube ich, der 74. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon über 92 Folgen tatsächlich draußen.
Ja. Plus Sonderfolgen, die nicht draußen sind bei uns.
Und nicht vergessen, und wenn ihr auch heute uns das erste Mal hört, willkommen zur ersten Folge. Wir sind auch die anderen 20, 40, 50, 60, 70 Folgen genauso. Nur, dass Steffen erst zwar offiziell seit Folge 28 mit dabei ist.
Genau. Mhm. Liebe Hörer, die jetzt erst einsteigen zu dieser Folge, wir haben auch spannende Folgen. Wir haben auch Folgen. Nein.
Tee ist super spannend. Boston Tea Party. Die erste Wirtschaftsspionage. Wow. Die erste Supply Chain international. Handelswege. Der Beginn des Kapitalismus. Das ist fantastisch. Muss man überlegen, wie bedeutend
dann baut die
der
Folge
Tee
so,
ist.
Dann baut die Folge so auf, dass es auch wirklich spannend ist. Und nicht, ich ratter jetzt einfach mal runter, wo das ja alles herkommt. Und dann kommen zu den persönlichen Geschichten, die absolut scheiße sind.
Ich kann nicht für deine schlechte Teekindheit.
Ja, es tut mir leid. Aber Brati.
Was verbindest du mit deiner Kindheit? Die Berge.
Wisst ihr, was ich viel in meiner Kindheit getrunken habe? Das war so mein Teeersatz, gerade abends zum Einschlafen. Warmmilch mit Honig.
Warmmilch mit Honig, ja.
Hätte ich auch gerne gehabt. Schlauch.
Ja, stimmt. Entschuldigung, Steffen.
Nee, später durfte ich es tatsächlich trinken und ich habe es exzessiv konsumiert. Warme Milch mit Honig ist der Shit. Ja.
Das ist echt gut, ne? Und es gibt Leute, die mögen das nicht. Da drehe ich durch.
Also Milch an sich ist schon geil. Warme Milch, super sexy. Warme Milch mit Honig.
Das bringt mich gerade auf eine Idee. Ich könnte mal wieder bei meinem Bauer Frischmilch abzapfen.
Geil, aus dem Schlauch.
Nein, ich
muss aber die Augen schließen und den Mund aufmachen.
Ohne Scheiß, ich habe hier im Ort zwei Milchbauer und die haben, du kannst da selbst, die haben immer so, war so eine Art Scheune, die ist offen.
So eine Art Glory Hole.
Ach, fuck you. Nein, die haben ohne Scheiß, die haben so eine Scheune.
Einfach nur die Euter.
Und da hast du Zugriff, dir selbst Milch abzutanken und dann zahlst du quasi den Liter in so eine Spardose ein und unterschreibst dann. Das funktioniert so ein bisschen auf Vertrauensbasis.
Ja, das haben viele.
Dann kannst du dir halt Frischmilch abzapfen.
Und den schön aufkochen und den Schmand wegschlabbern.
Bevor wir jetzt
aufkochen und direkt Pudding draus machen.
Oh, geil. Wir haben solche Milchtankstellen, da kannst du dir solche Glasflaschen zum Beispiel ziehen und dann wirklich Frischmilch eisgekühlt. Mega geil. Das habe ich wirklich eine ganze Zeit lang jeden Morgen gemacht, da bin ich an der Milchtankstelle vorbeigefahren und habe mir jeden Morgen so einen Liter gezapft. Das war schön, aber
Frischmilch ist so geil, ey.
Wenn wir jetzt schon eine Teefolge hatten, kommen wir bestimmt auch mal zu unserer großen Milchfolge.
Moritz, Thema Milchfolge. Was ist denn deine Summe zum Thema Tee?
Ja, meine Summe zum Thema Tee. Ich bin ja kein Gegner vom Tee. Ich habe jetzt heute ein bisschen gebasht, das tut mir leid. Einfach, weil ich halt keinen Tee trinke. Deswegen musstet ihr mal ein kleines Kontra kriegen von mir. Tee ist grundsätzlich ja eine schöne Sache, wenn es schmeckt, wenn es hilft, auch irgendwo gerade bei gesundheitlichen Sachen oder sowas. Ich liebe die Gerüche von Tee, das kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich eins der geilsten Dinge, die du riechen kannst, neben Benzin oder Kaffee. Oder Steffens Parfum. Entschuldigung, Steffen.
Ich weiß auch übrigens, Gypsy Water so geil riecht.
Hey, ich dachte, das riecht nicht gut.
Gypsy Water? Doch. Ich weiß, warum es Gypsy Water heißt. Ich weiß auch, warum dir das empfohlen wurde, Steffen. Erzähl ich gleich.
Okay. Ansonsten, wie gesagt, also ich finde es eher spannend, wie heftig dieser Teekonsum weltweit überhaupt ist. Und ich schreibe es aber trotzdem auch wirklich eigentlich hauptsächlich diesen asiatischen Ländern zu, ne? Oder den Engländern halt, ne? Aber für mich ist halt, ich denke, es überwiegt für mich immer noch so größtenteils eigentlich der Kaffee, obwohl es gar nicht stimmt. Ich glaube, es gibt mehr Teekonsum als Kaffee. Meint ihr nicht? Gerade durch Asien?
Interessante These. Ich schätze weltweit, da überwiegt dann durch Asien der Tee. Das würde ich auch schätzen, ja.
Das kriege ich jetzt raus. Redet mal ganz kurz weiter.
Steffen, was ist deine Summe?
Ich unterschätze Tee immer so ein bisschen. Ich vergesse es auch immer mal wieder und dann baller ich mir irgendwie aus einem Affekt doch mal 3 Liter Rooibos-Vanille mit Milch rein. Rooibos-Vanille ist übrigens auch mega sexy.
Oh, und Rooibos ist halt sehr, sehr geil, weil halt kein Tein drin ist. Also quasi das Koffein. Mhm.
Genau. Und
es wird mehr sagen, Tee als Kaffee konsumiert.
Mehr Tee als Kaffee. Okay. Ja.
Und da muss ich auch sagen, meine Freundin ist schon auch sehr, ja, im Vergleich zu Adi dann doch nicht so ein Tee-Junkie, aber die trinkt schon sehr, sehr viel Tee und die hat den Tee so ein bisschen zurück in mein Leben gebracht und ich bin da relativ froh drum, aber ich bin auf der anderen Seite auch kein großer Fan von diesem künstlichen Überfancisieren von Sachen, ne, so mit Whisky und Wein und bei Tee ist es eben auch so, also wenn dann irgendwie für 10 Gramm 500 Euro ausgegeben werden, weiß ich auch nicht. Also wer es machen will, macht das gerne, aber ich finde, ab einem gewissen Punkt wird's albern. Aber ja, die Geschichte ist brutal, ist schön, aber jetzt auch nicht unbedingt mein mein Lebensmittelpunkt.
Das ist ein Kulturgut, ihr Banausen. Es ist einfach ein fucking Kulturgut, das die Beachtung verdient hat, die sie heute in der Folge bekommen hat. Fertig.
Das war dein Statement?
Ja, Mann.
So, dann komme ich jetzt noch einmal ganz kurz zu etwas. Ich wollte mich nochmal bedanken. Und zwar, ihr habt gerade vorhin vor dem Standard-Intro von MG und Henrike habt ihr die wunderbare Simone Scheuer gehört. Danke, Simone, für dieses absolut geile Intro, was sie uns da eingesprochen hat.
Dankeschön.
Nochmal einmal ein kleines Platsch. Applauschen.
Das war sehr schön, ja.
Das war richtig gut. Simone ist auch offiziell, ist schon offiziell eingestellt für den Cast des Hörspiels Teil 3. Ja, nee, das ist wirklich vielen lieben Dank, Simone, echt.
Ja. Wie gesagt, ja, meine Summe.
Scheiße, Pfefferminz.
Ja, ein schönes Stückchen Candice-Zucker.
Du bist ein bisschen wie Klößchen von TKKG, der hat auch noch ein Stück Schokolade im Mund.
Backen, Moritz. Ich bin süchtig nach diesen komischen englischen Pfefferminz-Bonbons. Das ist ganz, ganz furchtbar. Volle Dicke.
Darum die nächste Folge machen, oder? Die große Minz.
Nein, also ich finde, Tee ist bei mir klar ein wesentlicher Bestandteil. Und wie gesagt, Tee ist halt einfach ein Kulturgut, das ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hat, zumal es da wirklich ganz, ganz wunderbare und tolle Produkte auf dem Markt gibt. Ja, die halt einfach einen zum Beispiel auch weniger Softdrinks konsumieren lassen. Und man trotzdem sein Geschmackserlebnis hat und dabei seinem Körper sogar noch was Gutes tut, weil man zum Beispiel Antioxidantien damit zu sich nimmt. Ja. Und Steffen, bezüglich Gypsy Water,
ja.
Warum? Ich habe mir so eine Abfüllung organisiert und ich weiß, warum Denise dir das empfohlen hat. Das riecht richtig krass nach so einem ganz klassischen Businessman-Parfüm, wie man sich das vorstellt, wie das so ein seriöser Mensch hat, der im Büro arbeitet.
Bin ich ja schon mal nicht.
Irgendwie. Aber ganz am Ende ist irgendwas Verspieltes drin. Das heißt, du riechst so im ersten Moment, riechst du halt diese absolute Seriosität und dann kommst du ganz am Ende so, ja, du Schlingel. So, das ist das Gypsy-Water. So, deshalb war wahrscheinlich auch die Assoziierung mit Gypsy so einfach super seriös und dann so, da ist er.
Ich habe heute Morgen meine Tochter angeschrieben. Ich habe mich gut gekleidet. Ich habe mir Diesel drauf gemacht. Ich habe da so eine Probe gehabt. Und ich fand ich habe ja mir letztens Proben besorgt und ich finde, das roch richtig nach Business. Und dann meinte meine Tochter nur zu mir so von wegen, oh Papa, du stinkst hier immer alles voll. Und da habe ich sie nur angeschrien, ich riech nach Business!
Hört dazu übrigens gerne nochmal in die große Parfum-Folge. Heißt die Parfum?
Parfum.
Ja. Parfum.
Mit Denise vom Podcast Stimme im Kopf. Eine ganz, ganz tolle Folge.
Ja, und zum Thema Business, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Besucht uns gerne im Internet unter www.sumscity.de. Hinterlasst gerne mal wieder eine Nachricht mit einem Telegramm an die Stadtverwaltung und bitte empfehlt uns weiter. Ich habe es ja jetzt letztes schon mal gesagt, so wirklich, wir leben vom Weiterempfehlung. Wenn ihr Leute kennt, neuer Umfeld, wo ihr sagt, so, ey, das ist so abwechslungsreich, die vielen ersten Male. So. Genau, ihr habt Bock auf eine Pfefferminz-Folge, das erste Mal Pfefferminz, Entstehungsgeschichte, wie auch immer. Sag mal.
Erstmal Luft atmen.
Genau. Komm, empfiehlt mal, dann, dass sie sich gerne in die verrückteste audio-tive Stadt der Welt begeben dürfen. Und zwar zu den Some City Podcasts.
Wenn ihr wissen wollt, wer die Luft erfunden hat, dann hört mal in die Weltraumstunde Folge 3 rein.
Die gibt es exklusiv in der Skyline, unser Premium-Format auf steadyhq.com/skyline, wo ihr uns für 4, 6 oder wahlweise 12 Euro unterstützen könnt, wenn euch der Content gefällt, den wir hier machen und ihr dafür noch etwas mehr Content bekommt.
Genau.
Ja, wunderbar.
Dann haben wir's.
Ja, der Moritz.
Der Adi.
Und? Das
war blöd. Ich dachte gerade, warte mal. Nein. Okay.
Der Moritz.
Steffen. Achso. Der Steffen. Stopp. Komm, wir ziehen jetzt einmal alle zusammen ein. 1, 2, 3.
Tschüss. Tschüss. Nee, also der Moritz,
der Steffen
und der Adi
sagen
tschüss.
Auf ein lecker Tee.
Ey, oh, war das nicht bei Asterix? Ne?
Irgendwie
süß. Die trinken Wasser mit Milch, die spinnen, die Briten. Warmes Wasser mit Milch.
Warmes Wasser mit Milch.
Oh, tschüss.
Ciao. Tschüss. Schwein mit Milch.